Gesaiert, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gesaiert Podcast. Ich bin Nina und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Unser erster Gast im neuen Jahr ist Nina Grimm, also noch eine Nina. Ich hoffe, das wird nicht zu verwirrend. Nina Grimm ist angehende Psychotherapeutin und zweifache Mutter. Ende letzten Jahres hat sie auch ihren ersten Ratgeber veröffentlicht mit dem Titel »Hätte, müsste, sollte – Bedürfnisorientierung im Familienalltag wirklich leben«. Also ihr Spezialthema ist Kindererziehung. Da gibt sie auch auf Instagram ihren Followern Tipps und das auch schon recht erfolgreich. So erfolgreich, dass ihr Buch, also die erste Auflage, schon innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war. Ninas Spezialthema ist nämlich, wie man diese ganzen Ideale, die man selbst hat, in der eigenen Kindererziehung dann wirklich umsetzen kann. Weil meistens bleibt es ja dann doch irgendwie bei der Theorie und im stressigen Alltag scheitert man dann irgendwie daran. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, welche praktischen Tipps sie heute für uns auf Lager hat. Ja, hallo Nina, schön, dass du dir Zeit gefunden hast für unser Podcast.
Hallo Nina, schön, dass ich hier sein darf bei meiner Namensvetterin.
Ja, wirklich Premiere heute mit zwei Ninas. bevor wir tiefer in das Thema einsteigen, kannst du noch mal kurz erklären, was ist dein persönlicher Bezug zu dem Thema Kindererziehung? Also wie ist das zu deiner persönlichen Passion geworden?
Super gerne, schöne Frage, danke. Also ich bin ja von Haus aus Psychologin und auch noch so in den Endzügen zur staatlichen Anerkennung zur psychologischen Psychotherapeutin. Und allein durch die Ausbildung bin ich einfach mit extrem viel Wissen Mutter geworden, ja, mit den ganzen Hintergründen Entwicklungspsychologie und so weiter. Und habe dann in der Schwangerschaft sehr viel gelesen, viele Ratgeber, viele Bücher und hatte so eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, wie ich das alles machen möchte, wie ich sein möchte als Mutter, um dann eben feststellen zu müssen, dass mir dieses ganze theoretische Wissen in der Praxis eben herzlich wenig bringt. So. Und so ist das so ein bisschen, nicht ein bisschen, so ist das zu meinem Steckenpferd geworden, dass ich eben heute Eltern dabei unterstütze, das zu leben, was ihnen theoretisch längst klar ist. Und ja, es ist so ein Stück weit ein persönliches Herzensanliegen, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen, die Welt von morgen bestimmen wird. Sodass das für mich tatsächlich, klingt ein bisschen kitschig, aber nichts weniger ist als ein wirklich essentieller Beitrag für die Zukunft, die wir uns sehr wahrscheinlich alle irgendwie wünschen.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt so ein Wort, das taucht bei dir immer wieder auf. Man kann es auch auf dem Titel deines Buchs lesen, und zwar ist das Bedürfnisorientierung. So vom Begriff her kann ich mir schon herleiten, worum es da ungefähr geht. Aber kannst du noch mal genau erklären, was das bedeutet und vielleicht mal an einem Beispiel in Sachen Kindererziehung erklären, wie das funktioniert?
Ja, total gern. Also das Ganze hat seinen Ursprung aus einem amerikanischen Zweig, nennt sich Attachment Parenting, wo es eben darum geht, dass man die Bindung und die Beziehung in das Zentrum der Erziehung stellt und jetzt eben nicht mehr so sehr ein bestimmtes Erziehungsziel. So, und ein Beispiel für die Bedürfnisorientierung könnte eben zum Beispiel sein, wenn ein Kind einen Wutanfall hat zum Beispiel, dass man dann eben nicht gleich in der Situation beginnt zu schimpfen, zu sagen, so Mensch, das macht man nicht und guck mal, wie alle gucken. Ne? So, also dass man beginnt, irgendwelche Regeln aufzustellen oder an Regeln zu erinnern, sondern dass man stattdessen mit dem Kind gemeinsam darauf schaut, was steckt denn hinter dem Verhalten? Was ist denn eigentlich dein Bedürfnis in diesem Moment, was nicht befriedigt ist, um hier anzusetzen und so diesen Wutanfall zu lösen? Also wenn das Kind sich zum Beispiel, ja, wenn es gerade das große Bedürfnis hat, Autonomie zu leben, selbst entscheiden zu wollen und das, weil das nicht gewährleistet war, in die Wut kommt, könnte man das so lösen, dass man dann dem Kind die Wahlfreiheit wieder stellt, um so den Wutanfall zu reduzieren bzw. aufzufangen, besser gesagt. Und in der Szene beobachte ich einfach, dass diesbezüglich ein ganz, ganz großes Missverständnis besteht. Ja, nämlich, dass ich auch in meinem Beratungsalltag ganz viele Eltern, ganz viele Mütter vor allem mitbekommen, die wirklich sehr, sehr, sehr ambitioniert sind und wirklich alles geben, alles machen, ne, für ihr Kind und sich selbst dabei aber komplett vergessen. Und ich halte das für gefährlich, weil wenn wir selbst ausbrennen, wenn wir selbst ständig am Limit sind, dann können wir auch nicht mehr für unsere Kinder da sein. Weswegen es in meiner Arbeit ganz wesentlich auch darum geht, dass wir wir Mütter, aber auch die Väter auch wieder eine bessere Beziehung zu uns selbst treten und auch wieder unsere eigenen Bedürfnisse ernster nehmen.
Das fand ich auch bei deinem Buch und auch auf, also bei dem, was du auch auf Instagram so postest, so spannend, weil also ich habe jetzt selbst noch keine Kinder, aber man stellt sich ja schon manchmal in seinem Leben die Frage, wie würde ich es denn machen, wenn ich mal Mutter bin und wie werde ich meine Kinder erziehen? Ja. Und darum geht es ja bei dir ganz viel um diese Diskrepanz zwischen diesem eigenen Ideal, das man hat, und dann der Realität. Und so ein Klischee, was ja immer wieder auftaucht, ist, dass viele, gerade Frauen, sagen, dass sie niemals so werden wollen wie ihre eigene Mutter und es dann irgendwie verhindern wollen und dann werden sie es aber doch. Yeah. Ist das nur so eine Küchenpsychologie oder ist da wirklich etwas dran, dass wir irgendwie alle immer so werden wie unsere Mütter?
Ja, also ich bekomme es auf jeden Fall in meinem Beratungsalltag sehr, sehr häufig mit, ja, dass ich Kundinnen habe, die sagen so, Mann, ey, und ich erschrecke teilweise wirklich darüber. Ich klinge wirklich eins zu eins wie sie. Und meine Idee dahinter ist, dass wir ja im Grunde genommen durch die Fehler unserer Eltern alle ein Stück weit unsere Wunden weggetragen haben. Ja, das muss jetzt nicht wirklich was Schlimmes, Traumatisches sein, aber wir bringen ja alle unsere Themen mit und die sind natürlich begünstigt durch die Erziehung. Und ich beobachte, dass eben ganz viele Eltern dann durch die Erziehung mit ihrem Kind versuchen, diese alte Wunde zu heilen, indem sie das so ein Stück weit, Achtung Fachbegriff, externalisieren. Ja, also sie versuchen, die Lösung im Außen zu finden, indem sie in diesen neuen Umgang mit ihrem Kind finden, was aber eigentlich so ein Stück weit ein Versuch ist, den eigenen Schmerz ein Stück weit zu mildern. Und dann haben wir halt eben ganz häufig den Punkt, dass, ja, dass du das versuchst und versuchst und versuchst und das Ganze aber immer eben dadurch, weil es auf einem alten Schmerz basiert, immer mit so einer gewissen Spannung verbunden ist. Ja, und wenn du dann merkst, du scheiterst, in Stressmomenten haben wir, das kann man neuropsychologisch ganz wundervoll erklären, haben wir einfach die Tendenz zurückzufallen in altbewährte Mechanismen. Und das ist halt eben das, wie wir es gelernt haben, ne, wie wir es mitbekommen haben vom Elternhaus.
Also würdest du sagen, es ist eigentlich besser, wenn man sich nicht so sehr dagegen wehrt?
Ich würde sagen, es ist vor allem das Beste, wenn man sich nicht so viel Stress und Druck macht als Eltern. Ja, weil eben dadurch, dass dieser Versuch, diese Wunde zu heilen, einen emotionalen Stress erzeugt. Ja, und wenn ich dann merke im Außen, es klappt aber nicht, so das sind die Gefährdungsmomente. Genau, deswegen. Ich finde es schon schön, ja, dass wir wach und aufrichtig und selbstreflektiert auf unsere eigene Erziehung blicken und uns fragen, so, hey, was möchten wir denn anders machen und sich da bewusst ausrichten zu können auch. Aber eben, wie gesagt, mein Appell ist, macht's mit weniger Druck, macht's mit weniger Stress und seid auch mal nachsichtig mit euch, wenn dann doch mal ein Fehler passiert, weil für mich ist das einfach nur schlicht und ergreifend Ausdruck unserer Menschlichkeit.
Ja. Ich glaube, was ja viele auch machen, und ich würde mich da auch gar nicht von ausnehmen, ist so, dass man immer sagt, oh, wenn ich mal Mutter bin, dann würde ich dies und jenes auf keinen Fall machen. Aber man macht sich, glaube ich, weniger Gedanken darüber, wie man es denn anders machen würde. Also man denkt irgendwie immer nur so negativ. Ist das auch so ein bisschen die falsche Herangehensweise an diese ganze Sache?
Absolut. Ja, total schön, dass du das feststellst schon. Es ist eine ganz menschliche, urmenschliche Tendenz, ja, dass wir uns, also wenn wir in einem negativen, also ne, wenn wir ein Problem haben, wenn wir eine Herausforderung haben, dass wir uns negative Ziele stecken. Also zu sagen, so, boah, ich will weniger Streit, ich will weniger Stress oder ich will auf jeden Fall weniger Geheul, wenn ich Mutter bin, ja, weniger Diskussion und so weiter. Und das erschafft aber automatisch schon so ein Stück weit diese Wirklichkeit, weil unser Gehirn kommt mit Verneinungen nicht so gut klar. Ja. So, das heißt, wenn in meinem Kopf ist, ich möchte weniger Stress, dann ist in meinem System automatisch Stress. Sodass es aus einer lernpsychologischen Sicht sehr, sehr, sehr viel mehr Sinn macht, uns positive Ziele zu stecken und viel mehr eine Vision zu formulieren, wie ich es denn aber haben möchte.
Ja, ist nur manchmal gar nicht so einfach, ne? Also du hast das ja auch selbst erlebt, dass du quasi, du kennst den theoretischen Teil, also den psychologischen Teil, bist ja aber auch selbst zweifache Mutter. Hast du dann gemerkt, als du Mutter wurdest, dass du auf einmal dann doch auch noch mal ein bisschen mehr Verständnis für andere Mütter hattest und vor allem so in der Öffentlichkeit, wenn du die zum Beispiel erlebst mit irgendwie schreienden, tobenden Kindern?
Absolut, klar, ja. Ein simples Ja als Antwort, ja.
Das ist so eine Situation, da muss ich sagen, wenn ich mich da so reinversetze, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, die macht mir so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil ich bin eine Person, ich gehe ungern anderen Leuten in der Öffentlichkeit auf die Nerven. Ich verhalte mich gerne ruhig und rücksichtsvoll. Nur mit einem Kind ist das ja nicht immer zu gewährleisten. Ein Kind schreit nun mal auch. Und das stelle ich mir immer so wahnsinnig unangenehm vor, wenn man zum Beispiel mit einem Kleinkind im Flieger sitzt oder in der Bahn oder im Supermarkt und alle anderen Leute sind total genervt, gucken einen vorwurfsvoll an. Wie kann man da als Mutter dann so ein bisschen die Ruhe bewahren und das nicht so an sich rankommen zu lassen, weil das stresst einen ja dann nur noch mehr.
Ja, absolut. Ich denke, jede Mutter kennt diese Situation. Was mir sehr hilft, ist mir tatsächlich meine Prioritäten ganz, ganz klar zu machen. Ja, so mich zu fragen, so was ist mir denn wichtiger? Wie es meinem Kind geht und in einem guten Kontakt zu meinem Kind zu sein und mich wirklich voll ihm widmen zu können? Oder was irgendwelche wildfremden Leute von mir denken, die ich sehr wahrscheinlich den Rest meines Lebens nicht mehr wiedersehen werde. Ja? Und dann wird es relativ schnell klar, ey, mein Kind ist wichtiger. Ja? Und was die anderen von mir denken, das kann ich auch getrost außen vor lassen. Zumindest für diese akuten Stressmomente des Alltags, des Familienalltags. Und dann hilft es mir tatsächlich, mir, ja, wenn es sich mal wieder im Supermarkt auf den Boden wirft, mir wirklich wie so eine Art schützende Käseglocke um uns herum vorzustellen. Oder ich visualisiere mir total gerne eine Seifenblase, ja, in die ich mich und mein Kind einhülle und mir da wie so ein Stück weit mein eigenes kleines Universum schaffe, wo ich alles andere ausblende und jetzt wirklich mit meinem vollen Fokus auf mein Kind bin. Weil ja, wenn ich unter Stress komme, wenn ich unter Druck bin, wenn ich gehetzt bin, dann verringert sich die Wahrscheinlichkeit exorbitant, dass ich eine gute, konstruktive Lösung mit meinem Kind finde. Und deswegen ist dieses Ich in der Ruhe, ich in der Klarheit immer der beste Faktor, um gute Lösungen zu finden.
Hm. Es ist ja auch so, dass oft gerade Menschen über so die deutsche Gesellschaft sagen, dass Menschen da in der Öffentlichkeit auch nicht so rücksichtsvoll Kindern gegenüber sind und es da sogar so eine gewisse Kinderfeindlichkeit gibt. Würdest du das auch so sehen oder findest du, das ist eher sowas, was man überall in anderen Ländern auch beobachten kann?
Also ich erlebe jetzt schon einen Unterschied, zum Beispiel in Italien oder Spanien und in Deutschland und auch in Südamerika habe ich das auch anders wahrgenommen, dass da einfach so ein Stück weit ein herzlicherer Blick oder ein verständnisvollerer Blick auf Kinder und auf Familien sind. Aber ich glaube, es hat auch am Ende ganz, ganz viel mit unserer selektiven Wahrnehmung zu tun. Ja, also wenn ich jetzt im Supermarkt bin und mein Kind wirft sich auf den Boden und ich bin gerade der Überzeugung, alle hassen mich dafür, dann nehme ich eben sehr wahrscheinlich auch eher die bösen Blicke wahr und sehe aber vielleicht nicht die andere Mama oder die Kassiererin, die mich verständnisvoll mitfühlend angucken, mir vielleicht zulächeln, die blende ich aus. Ja, und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass das eine ganz, ganz große Rolle spielt.
Ja, das stimmt. Das ist auch so was, ich glaube, das muss ich auch so für mich selber mehr lernen, mehr auch so diese positiven Signale im Umfeld wahrnehmen und nicht immer nur die vorwurfsvollen Blicke.
Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, du als Expertin, dass du vielleicht auch mehr so durchs Leben gehst und die Verhaltensweisen und die Umgangsweise von Eltern mit ihren Kindern so ein bisschen beobachtest. Und dir fällt da bestimmt auch sehr viel auf. Gibt es da so irgendwie Verhaltensweisen oder Sätze, die Eltern zu ihren Kindern sagen, die du total veraltet findest oder total kontraproduktiv?
Ja, also was ich erschreckend oft immer noch höre, ist so dieses klassische, nichts passiert. Ja, also wenn ein Kind stürzt und sich wehtut und weint, dann ist was passiert. Ja, und so dieses Ablenken von dem Schmerz oder Absprechen der Wahrnehmung von Kindern finde ich persönlich und schon noch so ein Stück weit fachlich untermauert, finde ich mehr zeitgemäß. Mhm. Ja, und dann schon auch so dieses ganze Thema mit Begrüßen, ja, so dass man so gesellschaftliche Regeln einfordert, also so dieses klassische, das Kind kriegt beim Metzger eine Scheibe Wurst gereicht und man sagt, wie sagt man? Ja, das ist tatsächlich auch aus lernpsychologischer Sicht tatsächlich überholt, ja, weil es ist sehr viel zuträglicher, wenn du ein gutes Modell bist als Mutter und du dich bedankst, ja, dann beobachtet das Kind das ganz genau und lernt dadurch so, okay, also wenn ich was bekomme, dann sage ich Danke und dieses Wissensabfrage, wo eigentlich die Antwort ja schon gesetzt ist, ja, also da gibt's ja keinen Spielraum mehr für das Kind, so Pusteblume sagt man da, sondern es ist halt klar, da muss ich jetzt ja sagen, das ist für den Lerneffekt nicht wirklich zuträglich.
Hm. Was ich mir auch immer total schwierig vorstelle, wenn man eigene Kinder hat, ist so das Thema Ernährung. Das ist so ein Thema, was mir selber total am Herzen liegt. Deswegen bin ich mal voll gespannt, wie du das siehst. Also mir wäre es zum Beispiel total wichtig, dass meine Kinder sich gesund ernähren. Und ich glaube, ich wäre gerne zumindest eher streng in Sachen viel Zuckerkonsum und Fastfood und so weiter. Und da sagen ja viele Leute immer eher, naja, aber wenn du das dann deinen Kindern verbietest und da sehr streng mit bist, dann wollen die das ja umso mehr, oder wenn sie es dann vielleicht selber entscheiden können in der Jugend, werden die sich dann total damit vollstopfen. Mhm. Und ich sage dann immer, naja, aber vielleicht nicht. Also weil ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, dass mir das eher vorgelebt wurde, dass McDonald's zum Beispiel jetzt nicht so leckeres Essen ist und nicht so gesund. Und dann habe ich das tatsächlich so akzeptiert und habe es jetzt auch nie so stark gewollt. Und genauso mit so sehr süßen Sachen bin ich tatsächlich, also ich habe das irgendwie verinnerlicht. Aber ich frage mich bis heute so ein bisschen, wie hat meine Mutter das geschafft, dass es bei mir so war? Und warum ist das bei anderen Kindern, warum geht das dann eher in die Richtung Rebellion?
Ja, das ist am Ende wahrscheinlich schon auch so ein bisschen mit Typsache, ja, Frage des Charakters. Aber ich jetzt von der anderen Seite her betrachtet, um das gut zu fördern, Kindern eine gute Beziehung zum Essen zu vermitteln, glaube ich, dass das eine ganz wichtige Faustregel ist, dass wir Eltern einen Rahmen stecken, innerhalb dem sich die Kinder frei bewegen dürfen. Ja, und dass da schon auch ein Mitbestimmungsrecht ist, aber eben begrenzt. Also ein Kind kann jetzt zum Beispiel nicht auswählen, ob es ob es jetzt irgendwie Pommes und Pizza oder McDonald's zum Mittagessen gibt oder eben den Salat mit Tofu-Bratlingen. Ja. Aber es kann eben schon sehr wohl für sich entscheiden, ob es den Salat ohne Gurke oder nur mit Tomate haben möchte und so weiter. So, das meinte ich mit diesen, wir stecken den Rahmen. Ja, also wir definieren, das sind die Dinge, die es bei uns zu essen gibt. So, und innerhalb diesen Rahmen darfst du dich aber frei bewegen und ausprobieren. Und gerade ganz kleine Kinder haben eigentlich noch ein total gutes, intuitives Gefühl dafür, was ihr Körper braucht. Also Beispiel, ich bin überzeugte Veganerin. Und trotzdem hatten meine Kinder beide so eine Phase, da waren die total heiß auf Schnitzel und auf Wurst, Fleischwurst, Lioma. Ja. Und dann finde ich das ganz, ganz wichtig, diesen Impulsen der Kinder auch nachzugehen und dem Folge zu leisten. Und nochmal, hier entscheide ja dann ich auch, ja, gehe ich jetzt halt zu McDonald's und sie dürfen sich Chicken McNuggets reinpfeifen, oder gehe ich auf den Markt und kaufe, ne, gutes Demeter Bio, Fleisch, Wurst, was auch immer, an dem sie dann diesen Bedürfnis oder diesen Call ihres Körpers auch Folge leisten können. Und dann finde ich es auch ganz, ganz wichtig, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja, dann eben auch, um eben genau dem auch so ein Stück weit vorzubeugen. Ich denke, mit kompletten Verboten fahren wir einfach nicht gut, weil das wird einfach nur umso interessanter. Ja, ich kann mich so gut an eine Freundin erinnern aus Kindergartenzeiten, die durfte daheim keine Süßigkeiten essen. Mhm. Und die hat sich bei uns immer so vollgestopft, wenn sie da mal da war. Also ich glaube nicht, dass das zuträglich ist für eine gute Beziehung zum Essen, wenn wir Dinge komplett verneinen, sodass, ne, Ausnahmen bestätigen die Regeln. Jetzt ist gerade Weihnachten. Ja, so wenn dann halt mal der große Schoko-Nikolaus da ist und die Oma noch ein Paket schickt mit Süßigkeiten, finde ich es auch total schön, unseren Kindern mal den Freifahrtschein zu geben und zu sagen so, ey, esst, ja, genießt und esst, weil, mal ganz ehrlich, machen wir ja auch, oder?
Ab und zu. Ja, auf jeden Fall. Das wäre auch bei mir so ein Thema. Ich ernähre mich auch schon viele Jahre vegan und habe, als ich früher Veganer wurde, war ich auch der festen Überzeugung, na, wenn ich mal Kinder kriege, dann möchte ich die auch vegan ernähren, weil ich könnte es mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dann Fleisch zu kochen. Mittlerweile bin ich da ein bisschen lockerer, weil ich für meinen Partner auch Fleisch koche. Mittlerweile sehe ich das auch eher so wie du, dass ich das meinen Kindern freistellen würde, weil das ist so, finde ich, auch so eine wichtige moralische Entscheidung, ja, wo ich es auch besser finde, dass die Kinder da irgendwie selber drauf kommen müssen, wenn sie es denn wollen.
Absolut. Und das kommt tatsächlich von selbst. Also mit 5 Jahren setzt die Moralentwicklung ein, und das war bei meiner Tochter 1:1 so. Ja, mit 5 Jahren hat sie angefangen zu fragen, so, hey, also ich habe meinen Kindern immer gesagt, was es ist. Ja, also das habe ich aber auch beim Gemüseeintopf gemacht, dass einfach klar war, da ist jetzt Brokkoli, Blumenkohl und Kartoffel drin. So, und wenn es dann halt einen Schnitzel gab, dann war halt klar, so, das ist vom Schwein. Ja, das ist so. Und mit 5 fingen sie von alleine an zu sagen, so Mama, sag mal, also wie ist das eigentlich für das Schwein? Und das dann halt auf einmal kritisch zu hinterfragen, dass dann ein Tier für sie sterben muss und so weiter. Und ist jetzt tatsächlich auch selbstgewählte Vegetarierin mit 6.
Wow, ja. Nicht schlecht. Du kriegst ja auch gerade auf Instagram, denke ich mal, von deinen Followern auch viele Fragen geschickt und viele Eltern, die dich um Rat bitten. Hast du da jetzt gesehen, dass seit der Corona-Pandemie, dass da ja die Struggles, die Eltern haben, dass die schlimmer geworden sind oder sind es eigentlich die gleichen wie vorher auch?
Ja, ich glaube, dass die Corona-Pandemie auf allen Ebenen uns nochmal viel, viel zugespitzter aufzeigt, wo es eh schon geknirscht hat. Ja, also wenn du eh schon eine angespannte Partnerschaftsbeziehung hattest, dann wurde das jetzt natürlich in den letzten 2 Jahren nur noch mal umso deutlicher herauskristallisiert. Wenn du eh schon Thema mit Ungeduld, Wut und so weiter hattest, dann, ne, also ich habe das Gefühl, es sind dieselben Themen wie auch schon vor 3 Jahren, aber sie sind zugespitzter und so ein Stück weit mit auch ja mit einem größeren, mit mehr Not verbunden.
Mhm. Erlebst du es auch manchmal, dass sich Mütter an dich wenden, die gerade in so einer akuten Notlage sind, dass sie schon sagen, dass sie es bereuen, Mütter geworden zu sein?
Ja, habe ich auch immer mal wieder. Ja, so diese Momente des Regretting Motherhoods. Mhm. Ja, klar. Ich kann das auch gut verstehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich diese, also man muss es ja trennen. Regretting Motherhood ist ja wirklich für Frauen, die auch wirklich keine Freude an der Mutterrolle finden, die sich sehr in Distanz zu ihrem Kind erleben und so wirklich, ja, also wirklich über so auf jeder Ebene keine Freude empfinden können durch das Muttersein. Und das ist klar zu trennen von diesen Phasen von so, ey, zwischenzeitlich verfluchen wir das ganze Ding einfach mal, ja, und wünschen uns einfach für ein verlängertes Wochenende ohne irgendeinen von denen in ein Spa-Hotel zu fahren. So, und das finde ich ur-ur-menschlich, ur-ur-mütterlich und eigentlich auch voll okay, ja, wenn das so kommt. Und ich sag meinen Kunden dann immer so, ja, dann mach's doch bitte einfach. Ja. Mach's bitte einfach und nimm mich am besten mit. So, weil mir geht's auch so, ab und zu zumindest.
Ja, ich glaube, das ist ja auch an der Sache ganz wichtig, einfach auch vorgelebt zu bekommen, dass es auch ganz normal ist, auch mal solche zweifelnden Momente zu haben und dass das ja auch einfach Prozesse sind, die auch wieder vorbeigehen können. Also dass das ja wahrscheinlich in den meisten Fällen jetzt auch kein Dauerzustand ist.
Genau, und meistens ja einfach auch ganz eng verbunden mit irgendwelchen Krisenzeiten, ja, Entwicklungsschüben von Kindern, die furchtbar anstrengend sind und so weiter. Und das ist wirklich ein Mantra, das mir heute noch immer noch den Allerwertesten rettet, ja, mir wirklich immer wieder vor Augen zu führen, so ey, es geht vorbei. Hilft mir immer wieder in meinem Alltag.
Ja, da kommen wir jetzt auch langsam schon zum Schluss. Mich würde auch noch mal interessieren, du bist ja jetzt auch selber Mutter, du hast jetzt die letzten 2 Jahre Corona-Pandemie auch mitgemacht und es war ja hart für alle und ich denke, gerade für Eltern war es manchmal hart, wenn die Kinder dann zu Hause bleiben mussten oder man auch im Homeoffice gearbeitet hat. Hast du da irgendwie einen Tipp für Eltern, die jetzt gerade auch in dieser Situation immer noch sind, die total gestresst sind?
Ja, also meinst du jetzt aktuell unter den aktuellen Bedingungen oder generell?
Ja, also wenn man wirklich so das Gefühl hat, so einem fällt so die Decke auf den Kopf und man ist mit diesen Kindern auf engstem Raum, vielleicht in der Wohnung, muss vielleicht auch zu Hause arbeiten. Ja. Wie kann man da vielleicht auch Lösungen finden, um da mal ein bisschen von auszubrechen?
Also gerade wenn die äußeren Strukturen so komplett wegfallen, ja, und irgendwie alles tabula rasa ist und du, also irgendwie alles, was haltgebend war, von außen nicht mehr da ist, ja, zum Beispiel Erwerbstätigkeit, Kinderbetreuung und so weiter, es ist extrem wichtig, dass wir uns eigene innere, vielleicht sogar auch neue Strukturen schaffen. Und das klingt jetzt vielleicht simpel, aber das macht wirklich einen großen Unterschied, ja, wenn man sich als Paar oder als Familie zusammensetzt und sagt so, hey, das ist die Situation, beide Kinder daheim, wir müssen beide arbeiten, wie organisieren wir uns, um da klar zu definieren, so also von 9 bis 10 oder von 9 bis, ja, arbeite ich und du gehst mit den Kindern eine Runde in den Wald, so Mittagessen zusammen und dann am Nachmittag bist du dran, also da in eine klare Absprache kommen, klare Aufgabenverteilung auf jeden Fall anstreben, klare Verantwortungsbereiche abstecken und ganz, ganz wichtig natürlich auch, ja, wenn irgendwie möglich, wenn nicht, muss es möglich gemacht werden, dir auch Zeiten zu definieren, in denen du für dich sein kannst, in denen du auftanken kannst, weil das ist wirklich so das Fundament meiner Arbeit. Ja, mein Lieblingszitat aus meinem Buch, du bist der Kirschbaum, nur wenn du in deiner Blüte stehst, kann sich deine Familie an dir nähren. Das heißt, wenn du komplett über der Kante bist, hat niemand was von dir. Und deswegen sind gerade in so Stressmomenten diese kleinen Zeitfenster nur für dich umso wichtiger. Und ich weiß, jetzt kommen wahrscheinlich viele und denken sich, ja, das haben wir alle schon mal gehört. Ja, ging mir auch so. So vor 10 Jahren hätte ich dir das auch sagen können, ja, dass das theoretisch wirklich wichtig ist, dass wir uns als Mütter und generell überhaupt Zeit für uns nehmen. Und genau hier setze ich ja mit meiner Arbeit an. Ja, also ich gucke, ich fange da an, wo es anfängt zu knirschen und ja, wer Lust hat, da tiefer einzusteigen, wie das trotzdem gelingen kann. Ich weiß nicht, ob du mir noch die Zeit gibst, einen kleinen Einblick zu geben, was eine zentrale Frage ist oder ob wir schon...
Ja, gerne.
Also ein zentraler Wert beziehungsweise ein zentraler Switch für mich persönlich war tatsächlich in diesem Rahmen, mir vor Augen zu führen, dass ich das nicht gelernt habe. Ich bin, ja, und die meisten von unserer Generation sind nicht so groß geworden, ja, dass wir gut sind, so wie wir sind und dass wir wichtig sind und dass wir zählen und dass wir uns selbst liebevoll begegnen dürfen, sondern wir sind einfach in der Leistungsgesellschaft sozialisiert worden und das steckt in unseren Zellen. So, und die gute Nachricht ist aber, dass wir das neu lernen können. Ja, das zeigt uns die Verhaltenstherapieforschung auf eine ganz wundervolle Art und Weise, dass wir bis ins hohe Alter dazu in der Lage sind, neue Dinge tatsächlich zu etablieren. Und der Knackpunkt war für mich, mir das zuzusprechen, dass ich es wert bin. Und das nicht nur auf einer rationalen Ebene, sondern das auch zu fühlen. Und das ist für mich ein ganz zentraler Knackpunkt.
Ja, das ist wirklich eine schöne Botschaft und auch vielleicht auch für den einen oder anderen, der gerade zuhört, so ein guter Vorsatz jetzt dann fürs neue Jahr. Und für alle, die sich jetzt wahrscheinlich immer noch denken, ja, aber wie soll ich mir denn jetzt irgendwie Zeit freischaufeln? Da hast du ja wirklich auch ganz praktische Tipps, wie man das umsetzen kann in deinem neuen Buch. Das findet ihr auch, also den Link zum Buch in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Ja, und dann möchte ich mich herzlich bedanken bei dir, Nina. Das waren auf jeden Fall viele interessante Einblicke, über die ich auch so vorher noch gar nicht so richtig nachgedacht habe. Und ja, danke, dass du dabei warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, liebe Nina. Und ich wünsche euch allen eine wundervolle... Ah nee, das sagen wir nicht, weil es kommt ja im neuen Jahr raus, ne? Schneiden. Also vielen Dank an dich, liebe Nina. Es war ganz wundervoll, hier sein zu dürfen.
Danke dir auch. Dann hab noch einen schönen Tag.
Gleich bald.
Tschüss.